Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Weiterhin gilt, bitte abonniert uns auf allen gängigen Plattformen, Deezer, iTunes, Spotify und Apple. Arne Wielander und ich, beziehungsweise Arne vor allen Dingen, spricht heute aus aktuellem Anlass über die ARD-Doku Beckenbauer, Legende des deutschen Fußballs, die, so hatte es die Bild getitelt, in unheimlicher Parallelität sowieso schon programmiert gewesen ist für den Tag, an dem Franz Beckenbauer dann leider gestorben ist, die deutsche Fußballlegende. Arne, die Bühne gehört jetzt dir, aber ich stelle dir mal kurz ein paar Fragen zur Einleitung. Was hat Franz Beckenbauer dir persönlich bedeutet und würdest du zustimmen, dass er der wichtigste deutsche Sportler aller Zeiten gewesen ist?
Ja, er ist mindestens der wichtigste und beste deutsche Fußballkünstler gewesen. Mir hat er im Fußball neben Uwe Seeler nahezu alles bedeutet. Seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland und dem Sieg dort, den Europapokalspielen von Bayern München. Ich war Anhänger des HSV, aber habe das in den 70er Jahren natürlich alles bemerkt. Kosmos New York und dann schließlich kam Beckenbauer ja zum HSV, kehrte zurück nach Deutschland und hat noch 2 Jahre in Hamburg gespielt. Nicht erwähnt werden muss natürlich der zweite WM-Sieg 1990 in Italien. Dann als Trainer, also eine fast einzigartige Konstellation, gibt glaube ich 3 Menschen auf der Welt, oder 2 sogar nur, die als Trainer und als Spieler die Weltmeisterschaft gewonnen haben.
Es gab mal, ich glaube, das war auf Zeit.de, da war ein sehr, sehr lesenswertes Ranking aller deutschen Fußballtrainer, die es jemals gab. Ich glaube, geschrieben hat das Oliver Fritsch, den ich eigentlich immer am liebsten lese bei der Zeit. Ich glaube, da wurde hervorgehoben, dass Franz Beckenbauer der einzige Trainer gewesen sei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der tatsächlich nach einem Titel zurückgetreten ist. Kann das sein?
Unmittelbar,
genau.
Ja, bei den deutschen Trainern ist das sicher so. Mhm. Denn die allermeisten haben doch nach dem Gewinn der Europameisterschaft weitergemacht, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft sowieso. Sepp Herberger hat weitergemacht. Also wenn wir von Nationaltrainern sprechen.
Ja.
Sepp Herberger, Helmut Schön noch eine Weile.
Mhm.
Ich meine Jupp Derwall nach der Europameisterschaft 1980.
Ja. Hat denn eigentlich die Doku, ich habe die ja nicht gesehen, ging die auch auf den WM-Skandal eigentlich ein mit der Vergabe an Deutschland oder war das weniger ein Thema?
Doch, das wird weniger kritisch als in anderen Dokumentationen, die in der ZDF gezeigt wurden, zum Beispiel vor 3 Jahren gab es, glaube ich, einen Film über Beckenbauer, auch recht ausführlich in der Reihe History im ZDF. Hier bei der Beckenbauer-Dokumentation in der ARD wird das etwas weniger kritisch behandelt. Es kommen weniger Zeugen zu Wort und die Angelegenheiten werden nicht so genau aufgeklärt. Also die Geldflüsse, Dreyfus von Adidas und die beteiligten Scheichs und dergleichen, das wird hier, obwohl es ein anderthalbstündiger Film ist, nicht detailliert erklärt. Walter Beckenbauer kommt aber zu Wort, der Bruder. Es kommen einige Politiker zu Wort, die erstaunlich kompetent sind. Wolfgang Schäuble, derweil verstorben. Joschka Fischer sogar als Apologet und Otto Schily, der Innenminister war, als die Weltmeisterschaft im Jahr 2000, also die Weltmeisterschaft von 2006 im Jahr 2000 an Deutschland vergeben wurde und der da mit Beckenbauer in der ersten Reihe saß, als Sepp Blatter die Karte umgedreht hat, auf der Deutschland, Ausrichter Deutschland stand. Des Weiteren spricht natürlich Paul Breitner, Sepp Maier, Breitner wie immer scharf und sehr, sehr gut und ironisch, aber dann auch mit großer Bewunderung Günter Netzer. Günter Netzer sogar wohl der entscheidende Mann, der auch das Spiel Beckenbauers erklärt und auch der Beckenbauers Charisma und der sagt, ich habe ihm immer gesagt, wie ich ihn sehe und er hat immer nur gelächelt, also hatte ich recht darin, wie ich ihn gesehen habe. Das ist eine der schönen Passagen. Dann auch die Schilderung über die Sportschule Malente von 1974, wo sie 4 Wochen kaserniert waren, während der Weltmeisterschaft. Das hat Beckenbauer immer wieder selbst sehr vergnüglich geschildert, dass sie dann unter Polizeischutz waren und dass man da einen Kommissar kennen musste, der dann einzelne Mal in die Landschaft und in die Umgebung gefahren hat, wobei da in der Nähe von Malente ja auch gar nicht viel war. Weil die Spieler der Sicherheitsvorkehrung wegen, dass dieses Lager, und es gab dann auch Lagerkoller, nicht verlassen durften. Auch deshalb die drei schlechten Spiele in der Gruppenphase am Anfang des Turniers und dann der Donnerschlag. Beckenbauer hat auf den Tisch gehauen, hat die Spieler ermahnt, hat die Aufstellung geändert. Uli Hoeneß wurde sogar aus der Mannschaft genommen. Beckenbauer hat mit Helmut Schön gesprochen, hat ihn beraten. Und das war die Nacht der langen Messer. Und daraufhin kam das Spiel gegen Jugoslawien, eine umgestellte Mannschaft und ein sehr gutes Spiel. Und das ebnete dann den Erfolg für das Endspiel. Und bei dem Endspiel war die deutsche Mannschaft auch nicht Favorit. Man hatte auf die Holländer gesetzt, obwohl es den Heimvorteil gab für die Deutschen. Mhm. Aber bei Beckenbauer war sich dann sicher, zur Halbzeit stand es 2-1. Und Beckenbauer merkte, dass der Berti Vogt, Johann Cruyff, immer besser unter Kontrolle brachte. Und zur Halbzeit glaubte Beckenbauer, dass sie es gewinnen können. Und sie haben es dann ja auch gewonnen. Hätte beinahe noch einen Elfmeter gegeben in den letzten Minuten für Deutschland.
Wird er eigentlich geklärt, worin genau seine fußballischen Stärken gelegen haben? Ich meine, dass er der wichtigste Fußballer gewesen ist, steht ja außer Frage. Wichtig von ihm deshalb, weil er bei wichtigen Ereignissen federführend gewesen ist. Also bei der WM 74 als Trainer.
Na, er war ja, auch 66.
66, so, genau, schon. Wembley. Ja, dann 1990 halt als Trainer, 2006 als er die WM geholt hat. Aber sagt man eigentlich auch, dass er der beste Fußballer gewesen ist oder war einfach nur eine biografische Station der richtige Mann am richtigen Ort, der dann gelenkt hat? Gibt ja auch einige, die sagen halt irgendwie, Lothar Matthäus war der bessere Fußballer gewesen. Wird auch ein bisschen in der Doku darüber gesprochen, worin genau seine Qualitäten bestanden haben?
Ja, also Günter Netzer rühmt ihn, ich versuche es ungefähr wörtlich zu wiederholen, er sagt, wie dieser Mann sich bewegt hat und wie dieser Mann am Ball war und wenn man ein Fußballexperte ist, also sich mit Fußball auskennt, es war eine Augenweide, niemand konnte so spielen wie er. Dann gibt es Leute, Berti Vogt sagt, er war der allerbeste Fußballspieler überhaupt, neben Pelé, also dann Pelé an erster Stelle und an zweiter Stelle Beckenbauer. Natürlich nach Maradonas Tod wurde gesagt, Maradona war neben Pelé der beste Spieler. Aber Beckenbauer wurde immer erwähnt. Ein Spieler von Cosmos New York, der mit ihm zusammengespielt hat, der ihn bewunderte, sagte, Beckenbauer gehört zu den Top 5. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Was ist natürlich, Pelé war eine Augenweide, Maradona mit seinem schnellen Antritt und mit den Säbelbeinen war eine Augenweide. Aber die Leichtigkeit, die jeder der hier befragten Beckenbauer nachrühmt, war einzigartig bei Beckenbauer. Und Das sagt Harald Schmidt, das sagt Günter Netzer, das sagt Wolfgang Schäuble, das sagt Joschka Fischer. Und alle sagen die Leichtigkeit seines Spiels. Abgesehen davon, dass er in den entscheidenden Momenten, Finale 74, ein Spiel bei der WM 1970, zu schweigen dann von 1990, dass er da immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat und die Verantwortung übernommen hat, auch bei den Vereinsspielen. Er war eigentlich immer Kapitän, ne? Bei all diesen, bei Bayern München, bei der Nationalmannschaft war er Kapitän. Und Paul Breitner sagt, in der Hierarchie war Beckenbauer immer ganz oben und dann kam der Rest. Mhm. Also kam lange nichts und dann kam der Rest. Selbst Günter Netzer. Selbst Paul Breitner.
Und Overath?
Ja, Overath wird hier wenig erwähnt, obwohl Overath natürlich 1974 und 70 auch schon im Mittelfeld die Fäden gezogen hat und auch ein genialer Spielmacher. Und, Beckenbauer war etwas als Libero dahinter postiert und eben der freie Mann, was er auch ausgenutzt hat. In den frühen Jahren hat er mehr Tore gemacht, also bei der WM 66 immerhin 4 Tore, da war der dritte Torschützenkönig sozusagen oder der dritte in der Rangfolge dieses Turniers und es ist noch mehr nach vorn gegangen. Später hat er den Strafraum gesichert, Strafraum organisiert und die Bälle nach vorn geschickt. Ne? Und darin in Günter Netzer ähnlich. Deshalb haben die beiden sich sehr gedoppelt. Mit Overath hat er sich weniger gedoppelt als mit Günter Netzer. Deshalb hat Netzer so wenig gespielt und war aber oft nur nach 1972, nach dem Gewinn der Europameisterschaft, war meistens Reservist, weil das Spiel von Beckenbauer und Netzer sich doch sehr ähnelten.
Bei dem Personalmangel würde man wahrscheinlich heute, aus heutiger Sicht betrachtet, beide parallel spielen lassen. Was ist denn eigentlich der Grund dafür, warum so viele Politiker oder Ex-Politiker interviewt wurden? Schäuble, wahrscheinlich auch eine seiner letzten Aufnahmen, Schily, Fischer, welche politische Bedeutung wurde damit den Beckenbauer zu anerkannt?
Ja, also die Entscheidung für Deutschland als Ausrichter von 2006 und Katar, das waren natürlich politische Entscheidungen. Dass man Schily befragt, war selbstverständlich, denn der hatte ja in all der Zeit, und also 2006 dann wohl nicht mehr, aber zu der Zeit der Vergabe um das Jahr 2000, hatte er viel mit Beckenbauer zu tun, hat sich gut mit ihm verstanden, wie überhaupt alle sagen, dass sie sich gut mit ihm verstanden haben. Mhm. Schäuble wiederum hat Beckenbauer bei der WM 1966 gesehen, hat das Spiel bewundert und wurde darüber zum Anhänger von Bayern München. Und das war auch bekannt. Es stammt aus Offenbach, aber war Anhänger von Bayern München, weil er das Spiel Beckenbauers so liebte. Und Joschka Fischer ist spürbar auch ein Anhänger Beckenbauers gewesen. Und der sagt auch, erst Hosianna, dann kreuziget ihn. Ich kann das nicht verstehen, warum er so im Ansehen gefallen ist. In den letzten Jahren, also seit 2015. Nur merkt man ja jetzt, der war ja gar nicht gefallen. Es war still um ihn geworden. Er hat sich aber auch nicht mehr gezeigt, er hat sich nicht eingelassen. Er hat sich auch ungeschickt verteidigt in den Angelegenheiten um Bestechung und Gelder, die er angeblich nicht bekommen hat.
Ja, das ist eine Tragik, finde ich, die ich aus meiner Sicht nachvollziehen kann, weil die Tatsache, dass er sich nicht äußern wollte zu der Affäre der WM-Sommermärchen, hat sich ja letztendlich auch von selber aufgelöst daran, dass er tatsächlich auch krank war. Und ich glaube, dass viele ihm einfach unterstellt haben, dass er vielleicht einen gewissen Zustand einfach vortäuscht, um sich zu gewissen Sachen nicht mehr äußern zu können. Und das ist halt so, dass er jetzt in diesem Nebel dann versunken ist, ist auch irgendwie eine sehr traurige Entwicklung, weil man ja halt davon ausgegangen ist, er könnte sich äußern, aber will es einfach nicht. Ich glaube, das wird halt einfach jetzt auch... Ne?
Ja, also er hat sich nie so eindeutig eingelassen. Gunter Latsch, der Spiegel TV-Redakteur, der an den Recherchen beteiligt war, sagt, er könne einfach nicht verstehen, warum Beckenbauer das nicht zugegeben habe. Man habe ihm immer alles verziehen. Dann hätte er gesagt, naja, das war eben so, so billig hat man noch nie eine WM bekommen. Und ich bin halt ein Firlefanz. Dann hätte man ihm sofort verziehen. Stattdessen hat er sich verheddert in immer neuen Konstruktionen und Ausreden.
Kommt denn Beckenbauer selber auch zu Wort?
Nein, Beckenbauer, das
War
steht
schon zu krank.
im Abspann, konnte nicht befragt werden und er war auch schon sehr krank. Also Walter Beckenbauer sagte, es ist traurig. Und hat gute Tage, hat schlechte Tage, aber er war schon zu Hause. Ich glaube, er war auf einem Auge nahezu blind, hatte so einen Augeninfarkt und hatte eine Bypass-Operation. Wurden Bypässe vor Jahren gelegt und im Jahr 2015 starb sein Sohn Stefan, der einen Gehirntumor hatte. Und Beckenbauer hat natürlich alles versucht, alle Ärzte, alle Experten zu Rate gezogen. Und es war dem Sohn nicht zu helfen, der mit 46 Jahren gestorben ist.
Was war denn für dich so der beste Beckenbauer-Moment?
Ja, der allerbeste Beckenbauer-Moment. Also er hat auch sehr schöne Tore gemacht, aber keine so spektakulären Tore. Also Uwe Seelers Hinterkopfballtor. Etwas solche Momente gibt es nicht. Ich finde, wenn er vom eigenen Strafraum über die Mittellinie nach vorne zog, davon gibt es viele Bilder in dieser Dokumentation, in der anderen Dokumentation. Das waren immer die schönsten Momente. Dann ein Moment außerhalb des Spiels ist natürlich das Hochstrecken des Weltpokals 1974 im Olympiastadion. Walter Scheel hat ihm den Pokal gegeben und er reckte den Pokal in die Höhe. Das ist übrigens auch das Foto, das jetzt immer gezeigt wird, ne? Und er hat den Pokal dann weitergegeben an Paul Breitner und die anderen Spieler. So, das ist mir, also ich war damals nur eigentlich noch zu jung, um das Spiel zu sehen, aber seitdem habe ich es so oft gesehen, dass es so ist, als hätte ich es damals gesehen im Sommer 1974.
Was war denn eigentlich sein erstes Turnier als Trainer? War das 84 oder war das 86?
86 die
Ja.
Weltmeisterschaft.
Das war mit Toni Schuberer, ne?
Ja,
Finale
und
gegen
Uli
Argentinien.
Stein.
Ah ja. Da muss viel Ärger gegeben
Ja.
haben, oder? Das
Ja, wurde
Anpfiffbuch
auch.
von Toni Schumacher und es ging viel auch alles in die Ära Beckenbauers, ne?
Es ging auch darum, ja.
Ah ja,
Es
okay.
ging auch darum. Also es war Uli Stein, der gestänkert hatte erst gegen Schumacher und dann also gegen Beckenbauer. Und da fiel das Wort Suppenkasper, glaube ich, daraufhin wurde Uli Stein, der beim HSV gespielt hatte. Und der jahrelang, der immer der zweite Torhüter war, wurde nach Hause geschickt. Und also das wurde so bis zum Finale, also lag noch vor dem Finale, aber es gab die ganze Zeit Unruhe. Und 1990 gab es diese Unruhe in Italien nicht. Und das war natürlich die bessere Mannschaft. Da waren noch als Spieler hinzugekommen, einige waren älter. Und das war natürlich eine Traumbesetzung. Man kann das heute gar nicht glauben. Du hast Matthäus erwähnt, Klinsmann, Völler, Brehme. Eine fantastische Mannschaft.
Ja, viele sagen ja, oder einige sagen, vor allen Dingen, beziehungsweise einige, einer sagt das mit Matthias Sammer, sagt doch, dass eigentlich die Deutschen ihre beste Mannschaft 94 gehabt hätten nach der Wiedervereinigung und die nominell so gut aufgestellt waren wie eigentlich noch nie angeblich. Nun sind sie ja im
Ja, aber
Viertelfinale
was haben Sie denn
rausgeflogen.
1994?
Nix,
Ja,
Viertelfinale
aber
raus.
was haben Sie? Ja, was haben Sie 1994 in den USA daraus gemacht? Und das war eine absolut katastrophale WM, die auch im Zeichen von Stefan Effenberg stand.
Stimmt.
Und ja, Sammer war natürlich Fantasie. 96 haben sie es ja wieder gut gemacht mit einer nicht ganz überragenden Mannschaft, mit der Europameisterschaft in England. Das war ja Berti Vogts großer Moment. Aber das war auch der einzige große Moment von Berti Vogts.
Ja, Ich weiß nicht, ich glaube, Harald Schmidt hat in seiner Show sich darüber lustig gemacht, dass alle derart, es gab ja so viele Verletzte 96, dass man dann irgendwie, war das Marco Bode aus Werder Bremen da noch mit hinzuziehen durfte?
Ja, das stimmt.
Als super Reservist oder so. So waren die Zeiten damals. Ja. Naja, auf jeden Fall also ein klarer Fernsehtipp von Arne Wielander. Mediathek-Tipp kann man ja sagen, ist ja wahrscheinlich sicherlich auch noch abrufbar.
Ja, ist in der Mediathek. Es war übrigens auch vorher schon in der Mediathek, es stand Tage vor dem Sonntag schon in der Mediathek und das war für Montag angesetzt, man wusste es schon an dem Wochenende und dann die Nachricht vom Tode Beckenbauers kam dann am Montagabend, kurz bevor die Sendung, also bevor der Dokumentarfilm gezeigt wurde.
Alles klar.
Übrigens beim Bayerischen Rundfunk gibt es sehr viele Dokumentarfilme, Erinnerungen, das Finale von 74, kommentiert von Breitner und Sepp Maier. Und auch sehr schöne Reminiszenzen von Beckenbauer selbst.
Kommt Uli Hoeneß eigentlich zu Wort?
In diesem Beckenbauer-Film nicht.
Nicht?
Warum? Aber er kommt in anderen Dokumentationen vor. Ich glaube in der ZDF-Dokumentation und ist natürlich auch ein Apologet, was die Arbeit Beckenbauers vor und während der Weltmeisterschaft 2006 betrifft und sagt, ich weiß, wie sehr er sich da reingehängt hat oder habe gemerkt, wie wichtig ihm das war, dass Deutschland den Zuschlag bekommen würde. Und das war ja die Mehrheit von einer Stimme.
Mhm. Ja.
Ja, und das war eben die Stimme, die man brauchte. Und
Titanic sei
deshalb dann. Deshalb hat Beckenbauer alles dafür getan.
Mhm. Okay, gut.
Ja.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis bald.
Bis demnächst.